ja, ich halte ein flammendes Plädoyer dafür, dass Digitalisierung und Technik uns deutlich helfen kann. Wissen über den Kunden und Daten dafür vorzuhalten, um sie dann zielgerichtet in Beratungsansätze, in passgenaue Angebote zu führen, das sollten wir heute schon tun.
Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Ja, moin und herzlich willkommen zur 167. Folge eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Ich begrüße euch auf das Allerherzlichste und zwar heute aus dem Camp Rheinseelen in Schneverdingen inmitten der Lüneburger Heide. Hier haben wir nicht nur am Sonntagabend den Sommer verabschiedet, sondern wir haben auch hier unsere VIP-Partner aus dem Norden versammelt und verbringen einen wunderbaren Tag mit Ihnen heute bei dem ersten Herbsttag des Jahres 2024, der sich doch noch recht sommerlich, spätsommerlich zeigt mit jede Menge Sonne. Und wir haben hier einen wunderbaren Tag, wie gesagt, verbracht und ein bisschen über die alten Zeiten gesprochen, über die neuen Zeiten gesprochen und natürlich auf alles, was kommen wird. So, und was habe ich denn heute für euch ansonsten ins Schaufenster gelegt? Nun, der Kern dieser Folge, der ist bereits schon Mitte August entstanden, denn das Gespräch mit meinem heutigen Gast habe ich bereits vor ein paar Wochen aufgenommen. Kai Kuklinski war mein Gast und der war 5,5 Jahre Vertriebsvorstand bei der AXA. Ja, und zwar hat er inzwischen seine neue Stelle schon angetreten und trotzdem hat er gesagt, das Interview, das gebe ich dir natürlich noch, versprochen ist versprochen. Und weil dieses Gespräch, auch wenn man schon mal einen solchen Mann vors Mikrofon bekommt, einen Tick länger gedauert hat, als das sonst hier üblich ist, habe ich es mir heute erlaubt, die News der Woche wegzukürzen, damit ihr auch wirklich bis zum Ende zuhören könnt. So viel sei gesagt, es lohnt sich. Und damit wir keine weitere Zeit verlieren, geht es jetzt genau los. Viel Spaß!
So, liebe Leute, es ist in der Tat Freitagnachmittag, 14 Uhr, es ist ja heute der 16. August und ich darf heute einen Mann begrüßen, mit dem ich mich eigentlich schon vor ein paar Wochen treffen wollte, als er noch in seiner alten Funktion war. Da müssten wir das ein paar Mal verschieben, wie das dann so ist. Aber obwohl er jetzt gar nicht mehr Vertriebschef der AXA ist, hat er gesagt, ich mache es trotzdem. Und umso mehr freue ich mich. Herzlich willkommen im Netfonds Versicherungstalk, Kai Kuklinski.
Vielen Dank, freue mich sehr, dass wir hier heute im Angesicht zu Angesicht hier in Köln miteinander sitzen und wir würden bei den Norddeutschen sagen, einen Schnack zusammenhalten.
Wir halten jetzt einen Schnack, genau, ja. So machen wir das und ich bin auch ein großer Freund des Gegenübers bei aller Digitalisierung. Wir kommen gleich noch ganz viel auf Digitalisierung und so, aber so das persönliche Gespräch macht einfach dann doch mehr Spaß. Wir haben es gerade schon angedeutet, Sie waren 5,5 Jahre Vertriebschef und haben da jetzt den Staffelstab übergeben. Sie gehen jetzt zur Industrieversicherung oder sind schon Tag 10, haben Sie mir eben gesagt, ist heute Ihre neue Aufgabe. Darüber wollen wir aber gar nicht reden, weil da müssen Sie erstmal ja auch gucken, wie es da überhaupt, wie die Dinge sich dort entwickeln. Mich würde interessieren, so nach 5,5 Jahren Vertriebschef, was nehmen Sie aus diesem Job mit, was Sie vorher noch nicht wussten?
Sie hören mich nachdenken? Ganz viel. Ich würde erstmal starten bei den Menschen. Ich nehme ganz viele Kontakte und Verbindungen mit, die mir sehr ans Herz gewachsen sind und von denen ich eine Menge gelernt habe. Und damit kommen wir schon eigentlich fast zu dem Punkt der nächsten Fragestellung. Ich glaube, wir alle und ich im Besonderen lernen eigentlich täglich. Und unsere Branche und unsere Gesellschaft ist in so einem Riesenumschwung, aber in den 5 Jahren ganz konkret, ich wusste nicht, was eine Pandemie ist und was sie bedeutet.
echt nicht?
Nein, das wusste ich nicht. Und was da alles so passiert und welche Chancen daraus sind. Ich habe gelernt, dass wenn man Krisen richtig managt, etwas Tolles Neues entstehen kann bei all den Herausforderungen. Ich weiß heute besser, was es heißt, Menschen auf Distanz oder auch in einem ganz anderen Umfeld trotzdem auch Stabilität, Richtung mitzugeben. Und ich würde sagen, ich habe, wie gesagt, unfassbar viel gelernt in besonders herausfordernden Situationen wie Großkumulen, ich sag mal Stichwort Bernd, wirklich zu erleben, was unser Geschäft denn wirklich ist.
Mit Bernd meinen Sie das Sturmtief,
die Flutkatastrophe Ahrtal und Konsorten. Genau. und wo wir im besten Sinne, und zwar auch mit unseren Vermittlerinnen und Vermittlern und Partnern, wirklich eine Leistung erlebbar gemacht haben. Mhm. Das wusste ich abstrakt schon.
Ja.
Aber es zu erleben in besonders herausfordernden Situationen und dann das Richtige zu tun, ich würde sagen, da habe ich eine Menge gelernt.
Das finde ich ganz wunderbar. Lassen Sie mich mal einen Satz eben noch kurz sagen oder nachfragen zu dem Ahrtal. In diesen Tagen gab es eine Meldung, 90% der Schäden sind abgewickelt. 7,5 Milliarden hat die Versicherungsbranche an Versicherungssumme ausgeschüttet. Sind Sie nicht manchmal auch eigentlich fassungslos, dass sich trotzdem in der veröffentlichten Meinung, also in der Presse, dann gestürzt wird auf die letzten Fälle, wo es eben noch Rechtsstreitigkeiten gibt, wo vielleicht Gutachter sich nicht sicher sind, was muss getan werden, und dass man sagt, oh, da gibt's immer noch welche, 3 Jahre her, die haben kein Geld gekriegt, die verhungern da am langen Arm, und keiner mal auf der ersten Seite der Boulevardpresse schreibt, 90% abgewickelt, 7,5 Milliarden raus. Denken Sie nicht auch manchmal, sag mal, Kinders, könnt ihr nicht einfach mal cooler schreiben über uns auch so?
Die Frage beantworte ich knapp mit einem Ja. nein, um es nochmal zu konkretisieren, ich bin da genauso fassungslos. Die Branche, alle Beteiligten da drin, haben da einen wirklich guten Job gemacht. Hm. Interessanterweise war es ja am Anfang sogar eher vergleichsweise ruhig.
Das stimmt.
Weil die Branche sehr proaktiv kommuniziert hat, viele Partner und alle zusammen, auch unser Haus, wirklich auch mal Maßnahmen ergriffen hat, die vielleicht wirklich ungewöhnlich war, immer mit der Zielsetzung, wir wollen an der Seite unseres Kunden und Partners das Bestmögliche dann auch erreichen und sind uns auch darüber im Klaren, dass wir dort eine Verantwortung haben. Und deswegen war es am Anfang ja doch vergleichsweise medial sehr ruhig. Mhm. Und Ruhe heißt bei uns meistens ja immer, wir machen unseren Job.
Ja, das stimmt, genau.
Dass wir da jetzt nicht großes Lob manchmal für bekommen. Ich habe aber ganz viel Dankbarkeit erlebt im direkten Kundenkontakt. Natürlich auch mal kritische Situationen. Und natürlich auch gerade für unsere Vermittler und Partner, ne, Makler und Vertriebspartner, auch schwierige Situationen, wenn man auch die Botschaft überbringen muss, du bist nicht versichert, aber wir haben drüber gesprochen, ne, dieses du bist versicherbar, das ist natürlich eine echte Herausforderung, auch solche Botschaften. Aber nochmal, ich finde, was dort unsere Branche, und da schließe ich jetzt erstmal jeden mit ein, geleistet hat, war gut. Mhm. Und vielleicht ist das für uns alle auch ein Stück weit ein Weckruf für das, was uns in der Zukunft noch häufiger passieren wird, dass wir mit solchen herausfordernden Ereignissen umgehen müssen. Aber wir müssen es besser erklären, wir müssen klarer darstellen, wofür wir stehen.
Hm. Da kommen wir gleich schon zu einem schönen Thema, das uns ja auch in der Maklerschaft und in der Vermittlerschaft bewegt. Das ist der demografische Wandel. Im Moment haben wir ja noch 190.000 Damen und Herren, die ungefähr wenigstens über einen ganz dicken Daumen, die dann auch in Schadensfällen da sind und mithelfen können, vor Ort die Arbeit zu leisten. Wir wissen, dass das vermutlich, wenn nicht ein Recruiting-Wunder passiert, innerhalb der nächsten 10 Jahre sich vermutlich in etwa halbieren wird. Also mindestens mal die Angestellten gehen alle in Rente. Das stellt ja so ein bisschen die Frage auch, wie wollen wir eigentlich in Zukunft A, die bestehenden Verträge betreuen, wenn nur noch die Hälfte an Menschen da ist, und B, also und gleichzeitig der Kundenstamm, also ich gehe jetzt mal von meinem Alter aus, so, ich bin 57, wenn mein Vermittler jetzt aufhört, dann bleiben meine Verträge ja bestehen und ich hätte trotzdem immer noch gerne jemanden, wo ich anrufen kann. Und B, da in zweiten Rutsch, wie kommen eigentlich in 10 Jahren Produkt und Kunde zueinander, wenn gar nicht mehr so viel Mensch da ist?
Eine der großen Fragen, die uns beschäftigen, also Personal, dann die Frage Versicherbarkeit von Risiken und in der Tat, wie entwickeln sich denn eigentlich ja, unser Geschäftsmodell weiter. Aber Sie haben ja explizit Demografie angesprochen. Ich kann nur sagen, ja, das wird erstmal der Befund wird so sein. Und wir alle sind dazu aufgerufen, Menschen für diesen Job auch gerade im Vertrieb zu begeistern, weil auch klar, übermorgen oder in 10 Jahren und demografisch gesehen, wenn jetzt nicht ganz was Abenteuerliches passiert, wissen wir auch, wie viele Menschen und wie viele Bundesbürger die Bedürfnisse haben und Risikoabsicherungen brauchen, in 50 Jahren noch leben werden und da sein werden.
Ja.
Es ist ja eher die Frage, wie wir diese Bedürfnisse dann organisieren. Ich persönlich glaube daran, dass wir da wirklich gegenhalten müssen. Es wird immer Vertriebler brauchen, es wird immer genau diese Übersetzungsfunktion, die Beratungssituation, der Beratungsbedarf steigt eher. Und wenn wir mal genau hinhören, und gerade mal, das heißt ja immer so, die jungen Menschen sind digital aufgeschlossener, affiner. Ja, das sind die. Das sind übrigens, das hat nicht nur was mit Alter zu tun. Nee. Sie nutzen Technologie, ich nutze Technologie, um die Dinge für mich und uns einfacher zu machen. Das heißt, wir haben eine Frage von, wie viele Menschen, wie viel Know-how haben wir? Wie unterstützen wir diese Menschen den bestmöglichen Beratungsjob? Wie verändert sich der Beratungsjob? Was tun die denn dann in Zukunft noch genau? Wo kann also auch Entlastung stattfinden, dass ich weniger Zeit, weniger Vertriebszeit auch für administrative Dinge aufnehme? Das heißt, es gibt ja auch, sag mal, Möglichkeiten, vielleicht sogar auch mit weniger Beratern, und ich hoffe, wir schaffen es, so viele wie möglich im Job lange zu halten, aber auch gleichermaßen auch neue Menschen wie immer im Generationenleben neu für diesen Job zu begeistern, dann aber auch zu entlasten. Und ich kann das nur zu sagen, für meine Sicht da auf die Dinge, ich glaube an Ausbildung, ich glaube daran, dass man auch im Vertrieb Menschen entwickeln kann, und ich glaube übrigens auch daran, dass viele der nachwachsenden Generationen sogar viel mehr Sicherheitsbedürfnisse haben, als wir manchmal selber glauben. Wenn ich mit jungen Menschen spreche, wollen die die persönliche Bestätigung, woher sie sie auch immer bekommen. Freunde, Bekannte, seinen Berater, der Vertrauensposition. Bei all der digitalen, informatorischen oder auch Transparenz, die in unserem Geschäftssegment, zumindest im breiten Geschäft vorhanden ist, dass die nach Sicherheit suchen. Und wer kann Sicherheit und auch die Übersetzung von Bedürfnissen am besten übersetzen? Das können Menschen zu Menschen. Aber die Frage, wie wir arbeiten werden im Vertrieb, unterstützt durch digitale Medien, durch eine bessere Beratungsunterstützung, kann helfen, zumindest auch mit dem demografischen Wandel und vielleicht weniger Menschen, die wir beschäftigen können oder die wir überhaupt noch finden und ausbilden können, auch damit dann umzugehen.
Auf dem Kongress, wo wir uns letztes Mal kennengelernt haben, Versicherungsvertrieb der Zukunft, hat Ihr Kollege Rolf Wieswesser, schöne Grüße nach München, ja, den bemerkenswerten Satz gesagt, er hätte gar nicht so wahnsinnig viel Angst davor, weil auch in der Vergangenheit, die Vermittlerzahlen gehen ja nicht seit gestern runter, sondern schon seit 10, 12, 13 Jahren ungefähr, und trotzdem seien die Umsätze gestiegen. Das heißt also, ist dieser Transformationsprozess nach Ihrem Blick, aus Ihrem Blickwinkel schon im vollen Gange, dass eben Umsätze trotzdem generiert werden, Verträge, wichtige Versorgung, den Weg zum Kunden finden, obwohl es immer weniger Berater werden?
Das ist so. Ich unterstreiche da die Aussage von Rolf Wisser absolut von der Logik her. Trotzdem müssen wir ein Stück weit wachsam dafür sein, dass wir die entsprechende Unterstützung und Weiterentwicklung auch hinbekommen. Und auch unsere Welt wird ja komplexer. Die Anforderungen in unser Geschäft regulatorisch werden. Es wird immer mehr auch datenbasiert. Also wir müssen da auch eine Menge investieren, damit wir trotzdem das gut hinbekommen. Aber ich bin dabei. Die normative, oder wir haben es gesehen, faktisch ist genau das passiert. Die Anzahl der Vermittler ist jedes Jahr 3-5% rückläufig. Dieser Trend wird weitergehen. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir Produktivität oder Effektivitäts- oder Effizienzgewinne hinbekommen, um trotzdem dann denselben Output noch hinzubekommen. Anscheinend bekommen wir das als Branche gut hin, und das ist auch gut so.
Ja, ganz bestimmt. Apropos, da wollen wir mal gleich so ein bisschen in die Richtung gehen. Bipro, FIDA, Daten etc. ist ja das zweite ganz große Thema nach dem demografischen Wandel. Und Sie haben es gerade schon angedeutet, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Je mehr wir über IT-Lösungen darstellen können, also wir bei Netfonds arbeiten da auch rund um die Uhr genau an diesem Thema, umso besser ist es für die Vermittler und damit auch besser für den Kunden, weil er mehr Ansprechzeit hat. Trotzdem vielleicht aus Ihrer Sicht, also manchmal denkt man ja so auch als Vermittelnder, also ich habe ja noch so in guten alten Zeiten angefangen, ne, wo man mit letzter Durchschlag ist für Sie, mal kräftig drücken und so, und dann hieß es immer, wir müssen alles mit EDV machen, dann gab es den CD-Weitwurf immer, ne, ständig kamen CDs rein von irgendwelchen Gesellschaften mit neuen Tarifbüchern, die es dann nicht mehr im Papier gab, und dann hieß es immer, das wird alles immer billiger und das wird alles viel effizienter und viel besser. Ich bin jetzt mal ein bisschen zynisch und sage, eigentlich reden wir seit Jahren darüber, aber letztendlich habe ich so das Gefühl, es wird alles auch immer ein bisschen komplizierter. Die IT-Etats bei uns im Haus übrigens auch werden immer größer. Es werden immer mehr Leute beschäftigen sich mit IT. Da wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben von dem Strom, den wir damit verbrauchen, mal ganz zu schweigen. So Stichwort Nachhaltigkeit, ESG und so. Machen Sie doch mal ein Plädoyer. Sind wir trotzdem auf dem richtigen Wege? Soll ich sagen, das ist eigentlich trotzdem alternativlos und hier ist auch mal Licht am Ende des Tunnels, oder verkomplizieren wir die Sachen einfach dann doch am Ende?
Ich würde erstmal bei einem Eingangsstatement kurz ansetzen. War die Welt früher immer besser?
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, manchmal aus Sicht des Maklers war sie vielleicht tatsächlich ein bisschen einfacher. Ich durfte damals einen Antrag ausfüllen, den im Büro abgeben und
Das verstehe ich. So. Aber jetzt, wenn wir die beiden Punkte mal zusammenbringen und wirklich mal über Prozesse, aber auch die Dinge auch mit digitaler Unterstützung mal wirklich Ende zu Ende mal das durchdenken, kann man das doch gut miteinander verbinden. Mhm. Digitale Möglichkeiten bieten uns ganz viele Chancen, Wege zum Kunden zu finden. Wir können Dinge ganz anders visualisieren. Wir können aus Daten auch viel mehr lernen. Also ich sage mal so, die kriege ich aus dem Durchschlag alleine nur nicht nur raus. Und es ist ja auch bestimmt nicht nur lustig oder nur spannend, wenn für Sie vielleicht einfach, aber der eine muss den Durchschlag irgendwann wieder abtipfern, weil am Ende des Tages sind wir ein datenbasiertes Geschäftsmodell.
Genau.
Und von daher, wenn wir diesen gemeinschaftlichen Schatz heben und es trotzdem schaffen, unser Geschäft zumindest so erlebbar zu machen, dass ein Kunde versteht, für was er Prämie zahlt und unsere gemeinschaftliche Vergütung, dann sind wir ja auf dem richtigen Weg. Deswegen ja, ich halte ein flammendes Plädoyer dafür, dass Digitalisierung und Technik uns deutlich helfen kann, in unserem Geschäft besser zu werden. Trotzdem, mein zweites Plädoyer ist, wir dürfen dabei auch die Interaktion und die persönlichen Kontakte zu unseren Kunden, egal über welches technisches Medium wir das machen, nicht verlieren. Weil dann würden wir ja ein Stück weit so einen Kunden verlieren. Da könnte man sich die Frage stellen, übernimmt das stärker der Makler und der Produktgeber ist eher stärker nur in einer produktgebenden Beziehung etc. Das können ja alles andere Diskussionen sein. Aber ich halte ein flammendes Plädoyer dafür, dass uns Technik auch Chance mit. Und zur Komplexität noch vielleicht ein Punkt. Ich habe mich ein bisschen, oder nicht abgefunden, sondern allein durch Regulatorik, alleine durch andere Dinge, allein durch dass neue Risiken entstehen, alleine durch die Tatsache, wie sich unsere Gesellschaft verändert. Die Welt wird nicht stehen bleiben. Sie ist ein Stück weit komplex. Mhm. Unsere gemeinschaftliche Aufgabe ist, wie machen wir diese Komplexität so beherrschbar für jeden Einzelnen von uns? Und dabei, glaube ich, kann uns da, wie gesagt, das helfen. Aber unser Geschäftsmodell ist komplex und das ist auch gut so, weil wir wollen Menschen und Institutionen Sicherheit geben.
Ja. Sie sind ja auch im Vorstand von Bipro, wenn mich nicht alles täuscht.
Im Präsidium,
um ganz genau zu sein. Genau, Entschuldigung. Ich übersetze das mal eben für unsere Hörenden, die das nicht wissen. Das ist das Brancheninstitut für Prozessoptimierung. Das ist ein Verein, richtig?
Ja.
Der sich genau darum kümmert, eben Daten und Dokumente zu vereinheitlichen, damit alle sie vernünftig nutzen können, damit es schneller geht. Wir bei Netfonds haben übrigens noch eine Poststelle, wussten Sie das? Also richtig, kommt noch richtig Briefpost rein, auch von Versicherern.
Glaube ich eben.
Und dazu mal die Frage, das gibt es so seit 15 Jahren ungefähr, nicht? Kann das sein?
Bipro? Eigentlich schon viel länger.
Der
Nukleus waren ja damals eigentlich so aus dem Düsseldorfer Arbeitskreis. Also Bipro gibt es jetzt schon, jetzt muss ich gerade selber kurz überlegen, bestimmt seit 20 Jahren plus.
So, dann folgende Frage daran. Der von uns beiden sehr geschätzte Kollege Kettnacker hat mir hier in meinem Podcast gesagt, die Branche sei nicht langsam, sie sei überlegt. Das lasse ich mal so stehen. Trotzdem hat man den Eindruck, meine Güte, das dauert ja auch lange, bis man sich auf einen gemeinsamen Standard einigt und bis tatsächlich alle, zumindest mal die 20 Big Player oder so, sich auf einen das umgesetzt haben, ihre Programme dahin, die Schnittstellen entwickelt haben und so weiter. Sind wir schnell oder sind wir langsam? Wie ist Ihr Eindruck?
Ich würde erstmal darauf schauen und uns ein Stück weit ein bisschen Mut zu sprechen, dass wir einfach ein Stück weit besser sind, als wir manchmal glauben. Dieses Wort Langsamkeit, komme ich gleich mal drauf. Aber wir haben mal bei der Bipro versucht, mal zu ermitteln, wie viel läuft heute schon über Bipro normierte Datenaustausch.
Mhm.
Und wir reden über mehrere hundert Millionen Transaktionen.
Mehrere pro Tag.
Hundert Millionen.
Nee, übers Jahr.
Übers Jahr.
Übers Jahr. Schade.
Wir sind jetzt ja ein Geschäftsmodell, das nicht täglich wie eine Bank, an der Stelle. Aber mehrere hundert Millionen. Und das geht schon eher Richtung, also oberer Bereich von hunderten Millionen. Und da muss ich sagen, überlegen wir uns mal, wir nehmen die Analogie zur Poststelle und ihrem Durchschlag. Wir würden uns heute vorstellen, nicht normiert und verarbeitfähig, digitalisierungsfähig, das würde heute alles noch in derselben Art und Weise prozessiert werden. Mhm. Hätte unsere Branche ein ganz anderes Problem.
Mhm.
Das heißt, Bipro hat jetzt erstmal im breiten Geschäft es geschafft, dass eine Prozesslandkarte oder Normen vorhanden sind. Wo wir jetzt dran arbeiten müssen, ist, und zwar zusammen, die Vermittlerschaft, die Technologieprovider genauso wie die Versicherer, und dafür ist Bipro genau die Plattform, mehr über diese Schnittstellen zu generieren. Und wir reden ja heute nicht nur noch mehr über Schnittstellen, wir reden ja schon mit dem Hub über ganz neue Technologien, das einfach noch weiter zu skalieren.
Oh, aber, das ist voll cool, wo ich einen Experten habe. Können Sie vielleicht für die Hörenden einmal eben sagen, Bipro und Bipro Hub, was bedeutet das Hub eigentlich?
Der Hub steht eigentlich für die Idee einer nächsten. Heute, ich erkläre es kurz. Bipro hat die Norm und die Standards gesetzt. Also wie findet Datenaustausch in der Sparte X? Mhm. Wie wollen wir sozusagen zu Ihrem digitalen Posteinkorb in das Makler-Verwaltungsprogramm bei Netfonds und Sie verteilen das dann weiter, kein Papier mehr notwendig, möglichst zeitnah. Der Verein bringt sozusagen diese Normen, entwickelt die zusammen im Schulterschluss zwischen sogenannten Consumern und Providern, also wenn man so möchte, auch den Versicherern, den Technologieanbietern und den Maklern das Ganze bereitzustellen. Das ist der Verein. Und der Bipro Hub ist eigentlich der nächste technologische Schritt, weil früher haben wir die AXA zur Netfonds, um in unser beiden Beispiel jetzt zu bleiben, und hatte eine individuelle Anbindung geschaffen und hat die Norm X im Produkt Y umgesetzt. Die Hub-Idee ist jetzt eigentlich der nächste Schritt. Wir bauen das als AXA einmal. Sozusagen Netfonds baut es nur einmal. Also wir gehen weg von einer N-zu-M-Anbindung, alle mit jedem, und das erzeugt auch wieder Komplexität, hinzu, jeder macht es nur einmal, trifft sich, wenn man so möchte, in der Mitte, kann ganz viel Kosten reduzieren und kann es auch auf Basis neuester Technologie tun. Das ist in einfachen Worten ausgedrückt der Hub, also Bipro-Normen in einer anderen technologischen Form, in einer einfachen Form, viel schneller zu übersetzen und umzusetzen. Und da hat sich etwas Tolles entwickelt. Es ist ein großer Initiatorenkreis, der sich jetzt schon zusammengefunden hat, wo wir eigentlich jetzt schon bestehende Normen eigentlich auf die nächste Ebene heben. Und daran werden wir jetzt weiterarbeiten, dann die Normen und die Welt, die wir heute schon haben, Stück weit immer auf die nächste technologische Ebene zu heben.
Und die Welt dreht sich weiter. Wir reden jetzt ja schon von Open Finance. Also Open Finance, wenn ich das richtig verstanden habe, dann reden wir davon, dass wenn der Kunde das möchte und ausdrücklich zustimmt, dass er dann erlaubt, dass seine Daten, und zwar auch seine Kontodaten, seine gesamten finanziellen Daten zwischen Marktteilnehmern, die reguliert sind, die zertifiziert sind, ausgetauscht werden können. Ist das so ungefähr richtig?
Das ist so richtig. Müssen wir jetzt das nochmal für Ihre Zuhörer nochmal ein bisschen einordnen. Das ist natürlich EU-Regulatorik, die gerade diskutiert wird, die in der Richtung, nach heutiger Lesart wahrscheinlich so Richtung 2027 in Kraft treten kann, abhängig von dem Verfahren. Und dann sind wir natürlich, dann ist diese Idee davon, dass quasi diese Transparenz erscheint. Jetzt stellen wir beide uns mal die Frage, wie wir denn das alle überhaupt sicherstellen können, wenn das eine, wenn man so möchte, ein Format sein soll. Es soll standardisiert sein. Es soll sozusagen von allen Beteiligten möglichst marktoffen oder marktoffen, transparent, entsprechend geteilt werden. Da schließt sich aus meiner Sicht ein Stück weiter Kreis direkt zur Bipro, weil die Norm haben wir.
Ja.
Wir haben Technologie, wir haben schon etablierte Verfahren. Und dann wird es um die Frage gehen, können wir die Anforderungen zum Beispiel auch über ein Bipro-Datenmodell abdecken? Wie will sich die Branche dort aufstellen? Das sind die Diskussionen, die dann kommen werden.
Das bedeutet also, der Makelnde der Zukunft kann, wenn er das Einverständnis von seinem Kunden hat, kriegt er eben über Open Finance die Daten von seinem Kunden zugespielt und kann dann noch viel intensiver in die Betreuung gehen? Das wäre das der Vorteil für die Makler?
Das ist eine sehr spannende Frage. Wie genau?
Ja, ich mache Maklerradio hier.
Ja, natürlich. Aber welche wären wir? Vor allen Dingen denkt die Regulatorik erstmal in Bezug auf die natürliche Person, also den Dateninhaber, und dann in der zweiten Fragestellung, wer ist der Datennutzer und wie sehen dann die Verhältnisse aus? Wir sollten jetzt vielleicht kurz mal darüber nachdenken, das wären dann nicht nur der Makler oder der Versicherer, sondern es kann ja auch andere Dritte geben, die auch dann auf diese Daten zugreifen wollen. Das heißt, man
hört
schon
raus.
Das heißt, es wird mit Sicherheit auch eine Frage, wer zu welchem Zweck möchte denn auf welche Daten zugreifen? Alles muss immer autorisiert sein. Alles muss aber auch entsprechend protokolliert sein. Mhm. Das heißt, es ist eine Riesenanforderung, die da auf uns zukommen wird. Und ich würde sagen, da ist noch viel in Bewegung rund um die sogenannte FIDA-Regulierung. Da sind Chancen drin, die sehe ich absolut. Aber es sind auch ein paar Dinge drin, die wir sauber abbilden müssen. Und wie wir dann auch mit den Daten, die am Ende des Tages immer dem Kunden gehören, dann auch entsprechend dann auch umgehen wollen.
Also FIDA nochmal für die Zuhörenden, Financial Data Access, das ist die neue Regulatorik, die da auf uns zukommt, von dem Leute sagen, das ist total disruptiv, das kann den ganzen Markt komplett umkrempeln, es kann einen völlig neuen Markt geben. Ich habe dann gelesen von den Befürwortern, die dann sagen, dann kann mir zum Beispiel eine AXA, wenn ich ihr Kunde bin und sie viel mehr über mich wissen, kann mir ein viel passgenaueres Angebot machen, zum Beispiel für meine Altersvorsorge. Das ehrlich gesagt, da bin ich mal gespannt, was Sie dazu sagen. Das fand ich ein bisschen sehr weit geholt, dieses Argument. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass Sie mir einen persönlichen Produktentwickler zur Seite stellen, der genau für mich eine Fondspolice, eine Rentenversicherung, so etwas bastelt. Wie soll ich das verstehen, wenn ein solches Argument kommt, zu sagen, dass das für Sie, wenn Sie mehr von mir als Kunden wissen, jetzt mal unabhängig von der Makelei, wenn Sie mehr von mir als Kunden wissen, dass Sie mir dann ein passgenaues Produkt, würden Sie das so mitgehen, dieses Argument, oder würden Sie sagen, das ist auch ein bisschen?
Da würde ich jetzt erstmal einen Moment von FIDA weggehen,
okay.
weil natürlich können uns eine bessere Sicht und Information über den Kunden und oder dessen, was ihn beschäftigen, kann uns dazu bringen, dass wir passgenauere Angebote bereitstellen können. Heute sind wir ja schon ohnehin dabei. Ich meine, Sie werden das vielleicht ein Stück weit anders urteilen, aber wir versuchen ja natürlich auch als Versicherer, unsere Tarife passgenauer zu kalkulieren, näher am Risiko entsprechend zu halten, ohne den Kollektivgedanken dabei aus den Augen zu verlieren. Und auch die Kundenberater, die Makler auf der anderen Seite, können ja aus einem besseren Wissen und einem Verständnis über ihren Kunden auch bessere Angebote, nicht nur bessere Angebote zur Verfügung stellen, sondern sie können auch viel näher beim Kunden sein. Und da kommt auch wieder Technologie ins Spiel. Nicht nur regelmäßig wiederkehren, wie es ja eigentlich auch unsere gesetzliche Verpflichtung ist, regelmäßig den Risikoschutz zu überprüfen, dem Kunden sein Dossier, seine Sicht, wie hat sich deine Altersvorsorge entwickelt, wo stehst du, wie ist dein Absicherungsgrad und so weiter. Und das Ganze regelmäßig. Also Daten, Wissen über den Kunden und Daten dafür vorzuhalten, um sie dann zielgerichtet in Beratungsansätze, in passgenaue Angebote zu führen, das sollten wir heute schon tun. Deswegen, ja, glaube ich daran, dass eine bessere Nutzung, und nochmals, wir sind ja ein datenbasiertes Geschäftsmodell irgendwo.
Ja, absolut, klar.
Dass wir Risikotransfer ermöglichen, dass uns das helfen kann und dann auch im Pricing, aber auch im Sinne von, wie unterstützen wir den Kunden auch im Bestand etc. oder auch bei seinen transaktionalen oder seiner Bestandsbetreuung dann auch besser unterstützen können.
Sehen Sie eigentlich nur die Chancen oder läuft es Ihnen manchmal auch ein bisschen kalt den Rücken runter, wenn Sie an diese datenbasierte Zukunft denken? Und sagen Sie, na, da öffnen wir gerade eine Büchse der Pandora, machen wir das alles richtig? Oder sagen Sie, nee, das ist genau der richtige Weg und man soll sich da nicht so viele Sorgen machen?
Also ich würde sagen, abseits von einer Regulierung, ich glaube schon, dass wir mit Daten verantwortungsvoll umgehen müssen. Vielleicht reden wir gleich auch noch über KI und andere Dinge, aber ich glaube, dazu gehört es schon auch einer gewissen Datenkultur, einer gewissen Datenethik und so weiter. Und nochmal, das sieht die Regulierung ja vor, ne? Idealerweise im Verständnis. Ich habe immer als Endkunde oder als derjenige, der die Daten hat, nutzt oder beziehungsweise als Inhaber hat, dass ich regelmäßig Transparenz darüber habe, wo sind meine Daten, wer macht was damit etc. Es ist ja so diese Idealvorstellung.
Ja, das ist die Idealvorstellung, aber mal im Ernst. Wenn wir, ich mache jetzt mal verbraucherkritisch es hat einen Mitbewerber gegeben, der hat ja schon, ich glaube es war eine BU, mit Rabatt angeboten, wenn man bereit ist, Gesundheitsdaten zur Verfügung zu stellen. Wenn das Schule macht, gibt es irgendwann eine Mehrheit, die sagt, irgendwann hat man den Markt so weit mit gutem Marketing und so weiter, dass die Mehrheit sagt, das mache ich. Und eine Minderheit, die dann vielleicht sagt, nee, das will ich aber nicht, bekommt dann eben keine guten Tarife mehr, weil die sagen, ja, wenn du einen guten Tarif haben willst, einen günstigen, musst du halt deine Daten hergeben und sonst können wir den halt nicht bereitstellen. Da bin ich mir mal eben, wie gesagt, nicht ganz so sicher, ob wir da die Freiheit des Konsumenten tatsächlich mittelfristig im Auge behalten.
Ich glaube schon, dass wir das tun. Wir sind ein Geschäftsmodell, das ja per se das Kollektiv im Blick hat. Und das heißt auch der Transfer, sage ich mal, im Kollektiv und Risiken damit dann auch für eine breitere Kundschaft und auch entsprechend überhaupt darstellen zu können. Also von daher, glaube ich, haben wir zutiefst
ein nachhaltiges... Warum nehmen wir dann in der Elementarversicherung nicht den in Zürich-Zone 1 einfach 20 Euro mehr im Jahr ab, damit wir die in Zürich-Zone 4 mit einer guten Prämie versichern können? Das wäre doch der Kollektivgedanke. Ich habe eher den anderen Eindruck, so bei BU ist es ja noch schlimmer, dass so diese Äquivalenz zwischen Prämie und Risiko doch auf die Spitze getrieben wird. Ein Dachdecker kostet total viel und jemand, der hier im Büro sitzt, kostet wenig.
Naja, wir müssen ja mit den Daten, also jetzt sind wir wieder im aktuariellen Bereich nahezu. Ne?
Macht Spaß.
Ja, wir sind ja an der Stelle, als Versicherer haben wir auch die Verpflichtung, auskömmliche Prämien zu kalkulieren und natürlich auf das Risiko zu schauen. Da gibt es ja klare Vorgaben, wie wir Tarife zu kalkulieren haben. Und ich glaube, so wie Sie es jetzt beschreiben, wenn wir auf dem Abstraktionsniveau erstmal bleiben, dann würde ich sagen, natürlich hat es unterschiedliche Risikoprofile. Und warum sollte man diese dann auch nicht in einem Pricing entsprechend berücksichtigen? Trotzdem, ich gucke da immer so drauf, dass es auskömmlich sein muss, dass es nachvollziehbar sein muss und an der Stelle, trotzdem, eine BU ist doch das beste Beispiel. Wir haben ob ich auf unsere Branche schaue, ein Top-Bedingungsmodell.
Absolut, zweifelsohne.
Wir können eigentlich breites möglich Kunden absichern. Jetzt kennen wir beide die Zahlen, wie viel Prozent der deutschen Bundesbürger, und eigentlich ist ja, sage ich immer so, die BU ist eigentlich die private Haftpflicht für jeden Arbeitstätigen oder eigentlich für jeden, der seine Arbeitskraft absichern möchte.
Ja, Platz 3 bei DIN, ne, 77230.
Und wir haben nur knapp 30% Durchdringungsgrad. Ja. Und wenn wir dann eine Ebene tiefer noch schauen, dann sind sogar noch die BU-Renten sozusagen deutlich unter den Einkommensentwicklungen und wenn man, sagen wir mal, einen vernünftigen Absicherungsgrad erreichen möchte. Ich finde, da haben wir einen gemeinschaftlichen Auftrag, auch im Sinne der Beratung, weil die Produkte sind da. Ja, eine BU hat ihren Preis, aber trotzdem, die Preise haben sich über die letzten Jahre, das wissen Sie genauso gut wie ich, sogar deutlich reduziert.
Je nachdem, welche Risikogruppe ich bin.
Ja, aber nein, über die Tarifbereiche, natürlich auch immer abhängig natürlich von den Kalkulationsgrundlagen und Höchstrechnungszins etc. Aber im Kern ist wirklich eine BU-Versicherung für jeden, zumindest erstmal, ob sich die jemand leisten kann und möchte. Und dann schauen wir auch mal darauf, hat der Markt ja auch andere Alternativangebote, Grundfähigkeitsversicherung. Also ich finde, die Versicherungswirtschaft bietet da schon unglaublich viel. Wir müssen dann, starten wir wieder beim Kunden, dann aber auch wirklich sauber in den Dialog gehen, eine saubere Beratung, auch dranbleiben und natürlich auch die in den Produkten vorhandenen Flexibilitäten, Erhöhungsoptionen und so weiter dann auch nachziehen. Und da würde ich mir manchmal auch viel mehr wünschen, und das da hört man schon so raus, dass ich auch sage, das können wir nur gemeinschaftlich tun, Makler oder Berater in Verbindung mit den Angeboten. Weil an der Stelle sage ich, bin ich ein glühender Verfechter unseres Produktes und der Qualität, die wir als Branche einfach heute schon liefern.
Das macht irre Spaß hier, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Ich habe mit Schrecken festgestellt, wir haben schon eine halbe Stunde. Wir müssen mal so ein bisschen weiterkommen. Also KI machen wir nächstes Mal, einverstanden?
Okay.
Denn wenn ich jemanden zum ersten Mal in meinem Podcast habe, möchte ich immer auch ein ganz bisschen einen Blick auf die Person werfen. Und deswegen habe ich mir so eine Reihe von persönlichen Fragen ganz kurz nur...
Jetzt kommt der Fragenhagel.
Nein, es ist nicht so schlimm wie bei manchen Kollegen, aber so ein 2-3 Sachen würde ich schon gerne wissen. Welches Buch haben Sie denn zum Beispiel zuletzt bis zu Ende gelesen?
Das letzte Buch, was ich zu Ende gelesen habe, war tatsächlich ein, ich weiß, ihr kennt wahrscheinlich so ein Helmut Rath, das ist eher so eine Krimi-Geschichte. Ich wollte mal etwas. Und den habe ich als letztes im Urlaub sogar 2 hintereinander gelesen. Ich hatte etwas länger Urlaub, das war großartig.
Ja, sehr schön. Welches haben Sie denn zuletzt angefangen und nicht zu Ende gelesen?
Ein Buch von Herrn Precht.
Oh, welches denn? Über die Pflicht das? Nee.
Der fast der Bestseller, aber da bin ich stecken geblieben, ich gebe es zu.
Ja, okay. Trotzdem schöne Thesen drin, also der ist ja streitbar, der Bursche. Was haben Sie denn zuletzt gegoogelt?
Das müsste sogar heute gewesen sein und ich habe in der Tat nach einem Unternehmen gegoogelt.
Ah, okay. Amazon oder stationärer Handel?
Beides, aber immer, soweit ich kann, stationärer Handel.
Verbrenner oder E-Motor?
Hybrid.
Hybrid. Ein Mann des Ausgleichs.
Ein Mann des Ausgleichs, privat E.
Okay, Joggen, Radfahren oder Schwimmen?
Tatsächlich alles 3. Ich trainiere gerade auf dem Triathlon.
Donnerwetter.
Also von daher, aber ich bin, ne, Ich bin da einfach...
Wann soll es soweit sein?
Das ist jetzt Jahr? Am 17.09.
Ach so, oh, jetzt steht schon vor der Tür. Donnerwetter. Ja, ja, dann müssen wir schnell fertig werden. Sie müssen bestimmt noch trainieren gleich. Ne?
Ja, dann ist mein Problem
Zeit. Dann ist die nächste Frage natürlich, jetzt bin ich sehr gespannt, Bier oder Wein?
Beides, aber in der richtigen Abfolge und mal so, mal so. Aber ich bin tatsächlich hin und wieder, ich trinke nicht so viel Alkohol, aber gerne mal ein gutes Bier, nicht unbedingt Kölsch. Ja.
Das schneiden wir raus.
Das schneiden wir raus. Und ansonsten großer Rotweinliebhaber.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Berge oder Meer?
Beides je nach Jahreszeit.
Vinyl, CD oder Streamingdienst?
Digital, Streamingdienst, nein, aber ich habe tatsächlich alle meine CDs. Das war mal wirklich über Weihnachten habe ich mal alle meine CDs digitalisiert. Das war eine unglaubliche Arbeit, aber irgendwie sind wir ja alle inzwischen dann doch.
Das stimmt. Ja. Okay, herzlichen Dank. So wissen wir so ein ganz bisschen wenigstens, wer denn der Herr Kuklinski so ist, abgesehen von seiner Funktion, der ausübt. Herzlichen Dank dazu. Zum Schluss noch eben ganz kurz. Wir haben mit dem Ahrtal begonnen. Dann wollen wir da noch mal eben kurz drauf zurückgehen. Ich ahne es zwar, aber trotzdem möchte ich Sie fragen, wie ist denn Ihre Haltung zu der Debatte rund um eine Elementarpflichtversicherung?
Habe ich eine ganz klare Sicht, die wird Sie wenig verwundern, durchaus auch mit unserer übergreifenden Sicht des Verbandes auch in Eingang stehen. Nein, wir können Risikoschutz anbieten. Das tun wir wirklich fast ausnahmslos. Auch hier leistet die Branche mehr, als häufig erzählt wird. Mhm. Wir werden sehen, dass sich dieser Risikoschutz, er muss adäquat bepreist sein. Ich finde, ein Staat oder eine staatliche Lösung, wer will denn nachher solche Schäden und so weiter abwickeln, ja, oder ich glaube, wir haben die Kompetenz, wir können das auch prozessual, aber wir haben alle zusammen eine große Fragestellung vor uns und die heißt, können wir, wenn das alles so weitergeht, können wir wirklich Versicherungsschutz tatsächlich über alle Risiken hinweg, tatsächlich auch über lange Wegstrecken tatsächlich anbieten? Also wird das überhaupt noch finanzierbar sein?
Oliver Bäte, Allianz, hat ja gerade seine Halbjahrespressekonferenz genutzt, um der Politik nochmal die Leviten zu lesen in diesem Punkt. Macht er ja gerne, wenn er zu Wort kommt. Und nochmal gesagt, Mensch, wir können das nicht alles versichern. Ihr müsst auch mehr Hochwasserschutz machen. Was denken Sie denn, wenn Sie durchs Ahrtal fahren und sehen, da werden die Häuser genau an derselben Stelle wieder aufgebaut?
Wir brauchen Präventionsmaßnahmen. Wir müssen besser werden, auch wieder in Daten und auch entsprechend vielleicht Kartografierung. Das ist ein gemeinschaftlicher Auftrag, den wir haben. Mhm. Und wir wollen ja am Ende des Tages alle dasselbe. Ne? Wir wollen, dass Menschen in Ruhe und in Sicherheit trotz aller Veränderungen, die wir haben, leben können. Also von daher möchte ich das wirklich unterstreichen. Und, ich sage es nochmal, wer das Bernd-Flutkatastrophen erlebt und ich sage aus einer anderen Sicht heraus, ich bin so auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr, ich kenne das also auch noch aus einer anderen Perspektive.
Ja. Und vermutlich sind auch ein paar Mitarbeiter, die da wohnen. Ne?
Oh ja,
viele vor der Haustür,
von uns. Das war, wenn man so möchte, im Hinterhof der AXA.
Genau.
Ja. Dann muss man wirklich sagen, das hat uns schon tief geprägt. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich auch noch nie bei uns, also auch so ein Geist und auch ein Stück weit Stolz erlebt auf das, was wir zusammen bewältigt haben.
Mein zweites Lieblingsthema, wenn ich an die Politik denke, ist immer die betriebliche Altersvorsorge. Immer wenn ich auf solchen großen Veranstaltungen rumrenne, dann wird ja immer Hubertus Heil angekündigt, aber es kommt immer Dr. Schmachtenberg, der Staatssekretär. Und alle atmen auf, weil sie sagen, der hat wenigstens Ahnung. Spaß beiseite. Und der wird aber nicht müde zu betonen, Kinders, wir haben erst 50% Durchdringung, so knapp zumindest. Wir wollen 80 plus haben und wenn ihr das nicht hinkriegt, dann müssen wir über Obligatorien nachdenken. Was sagen Sie denn dazu?
Ich kann dem Gedanken, und das ist jetzt meine Meinung als Kai Kuklinski, absolut etwas abgewinnen. Die betriebliche, die gesetzliche wird es nicht leisten können. Wir brauchen ergänzende Absicherung. Ja. Wenn wir hier unseren Lebensstandard aufrechterhalten wollen. Deswegen braucht es alle Säulen. Und wenn wir es denn nicht schaffen und auch den Beweis nicht antreten, dann kann uns vielleicht auch eher eine Opt-out-Lösung oder ein Obligatorium durchaus auch helfen.
Mhm. Okay, wie gesagt, ich hätte ja große Lust, noch total lange weiter mit Ihnen zu reden. Das macht unfassbar Spaß mit Ihnen, aber wir sollten mal zum Ende kommen, um unsere Hörenden nicht zu überfordern. Und deswegen zum Schluss noch drei Fragen, halb ernst, halb mit Augenzwinkern. Die erste ist, ich verschaffe Ihnen 15 Minuten mit Olaf Scholz unter vier Augen. Was würden Sie ihm sagen wollen? Was würden Sie mitnehmen?
Komm aus dem Quark.
Bei welchem Thema besonders? Insgesamt so? Oder haben Sie etwas ganz Besonderes, was Ihnen auf der Seele liegt? Das würde ich ihm total gerne sagen.
Ich würde ihm eigentlich wirklich gerne sagen, dass wir brauchen Klarheit. Und das würde ich mir einfach unglaublich wünschen. Aber das betrifft nicht nur ihn, oder? Ja. Aber Sie haben mich jetzt ja sozusagen halb augenzwinkernd darauf angesprochen. Ja. Und es stehen so viele Aufgaben und Herausforderungen vor uns, die politisch oder auch gemeinschaftlich zu lösen werden. Also deswegen, das bewegt mich schon sehr.
Zweite Sache, ich besorge Ihnen den 90-Sekunden Werbeblock vor der Tagesschau. Das ist der meistgesehenste, wenn nicht gerade Fußball-Europameisterschaft ist. Welche Botschaft würden Sie denn da gerne versenden, so an das gemeine Volk, das Tagesschau guckt?
Denk an deine Absicherung und wir haben, und ich würde vielleicht, das wäre der eine, das wäre der Marketingblock sozusagen für unser gemeinschaftliches Geschäft. Und weil wir ja über Vertrieb reden, das ist ein toller Job, in dem man unglaublich viel bewegen kann. Mhm. Vielleicht können wir mal Werbung für unseren Nachwuchs machen.
So, vor der Tagesschau. Das wäre doch genial. Das wäre der Hammer. Ja, vielleicht haben Sie irgendwo noch Budget. Fragen Sie mal nach. Letzte Frage für heute. Ihr Wunsch an die Vermittelnden.
Macht mehr, nicht im Sinne nur von Produktion oder von Absatz, sondern unsere Kunden mitnehmen, sie wirklich beraten, sie kontinuierlich und regelmäßig beraten und sie wirklich an einem Endeffekt bestmöglich auch darüber bis zu dem Punkt bringen, wo sie wirklich auch eine Entscheidung treffen können. Aber ich meine, das ist Tagesgeschäft, der Makler und der Berater. Aber Sie haben es ja an zwei Beispielen. Wir werden schon gemeinschaftlich gefragt, warum ist die Durchdringung nur X? Und das liegt nicht nur an Obligatorium, das liegt auch an uns. Ne? Beispiel BU haben wir auch drüber gesprochen. Ja. Also da finde ich, lass uns doch gemeinschaftlich daran arbeiten, dass auch wirklich die Risikoabsicherung unserer gemeinschaftlichen Kunden noch besser wird.
Lieber Herr Kuklinski, vielen Dank, dass Sie zu Gast waren bei uns beim Netfonds Versicherungstalk. Ich wünsche Ihnen für Ihre Aufgabe bei AXA XL, die jetzt 10 Tage alt ist, wo wir heute reden, alles erdenklich Gute. Bleiben Sie erstmal gesund. Alles andere wird sich dann irgendwie finden und viel Erfolg.
Ich danke Ihnen sehr. Es war mir ein Vergnügen.
Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 167 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Herzlichen Dank an Kai Kuklinski. Alles Gute bei der neuen Aufgabe und ich hoffe, wir laufen uns irgendwann mal wieder über den Weg. Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es schon nächste Woche am 18. September 2024. Bleibt mir bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken von hier aus gute Besserung. Schöne Grüße aus Rheinseelen, euer Olli.